In den letzten Monaten wurde viel über die sogenannte demokratische Brandmauer gesprochen. Nach den Enthüllungen von Korrektiv zu einem Geheimtreffen von Rechtsextremen in Potsdam gingen in ganz Deutschland Millionen Menschen gegen Rassismus auf die Straße. Aber wie glaubwürdig sind so manche Lippenbekenntnisse von Politikern, die sich sonst gerne mal bei Wahlkampfevents in Bierzelten für rassistische Ausfälle beklatschen lassen? Und was würde es eigentlich erfordern, wenn wir das als Gesellschaft ernsthaft mit der Brandmauer gegen Rechtsextremismus mal durchziehen wollen würden? Steven Anpalagan ist Autor und Geschäftsführer bei Demokratie in Arbeit. Und er lehrt an der Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung in NRW. In seinem Buch »Kampf und Sehnsucht in der Mitte der Gesellschaft« schildert er eindrücklich die Folgen rassistischer Narrative und prangert die Doppelmoral so mancher Politiker an. Willkommen beim Denkangebot-Podcast. Mein Name ist Katharina Nokun und unser Thema heute lautet »Die Leitkulturdebatte, polizeiliche Kriminalstatistiken und poröse Brandmauern«. Ja, lieber Steven, willkommen beim Denkangebot-Podcast. Im Entwurf des neuen Grundsatzprogramms der CDU steht folgender Satz. Ein Islam, der unsere Werte nicht teilt und unsere freiheitliche Gesellschaft ablehnt, gehört nicht zu Deutschland. Was hast du eigentlich gedacht, als du das erste Mal gelesen hast?
Das ist ja schon die neue weichgespülte Variante. Im Entwurf hieß es ja lange, Muslime, die unsere Werte teilen, gehören zu Deutschland. Und dann hatte ich das Gefühl, okay, krass, also neben Staatsangehörigkeitsgesetz, Verfassungstreue, Rechtstreue gibt es speziell für Muslime jetzt also noch eine Sonderanforderung, die es nur für Muslime gibt. Ne? Also nicht für Hindus, nicht für Buddhisten, nicht für Juden, nicht für Christen, sondern nur für Muslime. Und da habe ich gedacht, okay, das ist ganz schön mutig, weil das ist ja schon hart an der Grenze zur verfassungswidrig, wenn nicht sogar zur Verfassungsfeindlichkeit.
Und man muss ja sagen, es gab so einige Kritik an dem Satz, unter anderem vom Zentralverband der Muslime. Und hierzu möchte ich mal einen kurzen O-Ton aus der Tagesschau vom 17.04. einspielen.
Der Vorsitzende des Zentralrats der Muslime, Masiek, spricht von einer Stigmatisierung. Da die CDU auch im neuen Textentwurf nicht alle Weltanschauungen und religiösen Gemeinschaften, sondern nur Muslime konkret anspricht. Diese selektive Vorgehensweise bedient antimuslimische Ressentiments und Stereotypen, sagte Masiek dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Die CDU hätte auch grundsätzlich schreiben können, wer unsere Werte nicht teilt und unsere freiheitliche Gesellschaft ablehnt, gehört nicht zu Deutschland.
Wirst du dich dieser Meinung anschließen?
Also ich muss natürlich hier jetzt leider zwei Dinge sagen. Das eine ist, ich tue mich grundsätzlich schwer mit den Islamverbänden in Deutschland, auch mit dem Zentralrat der Muslime in Deutschland, die in den vergangenen Jahren leider wirklich keine gute Figur gemacht haben, was den Umgang mit Extremismus, aber eben auch die Auseinandersetzung nach dem 7. Oktober betrifft. Von daher möchte ich mich da nicht in eine Reihe stellen. Grundsätzlich gilt aber genau das. Artikel 3 des Grundgesetzes ist ja glasklar. Niemand darf in Deutschland wegen seines Glaubens benachteiligt oder bevorzugt werden. Und genau das passiert hier durch eine Regierungspartei, die in vielen Landesregierungen ist, die früher in der Bundesregierung war, sich aufmacht, wieder in die Bundesregierung zu kommen. Und da hat man das Gefühl, die haben eine bestimmte Religion und Menschen und Mitglieder einer bestimmten Religion auf dem Kieker. Ich habe das einfach mal umgedreht. Ich habe auf Twitter denselben Satz gepostet und geschrieben, ein Christentum, das unsere Werte nicht teilt und unsere freiheitliche Gesellschaft ablehnt, gehört nicht zu Deutschland. Und der Witz ist, die Leute sind ausgerastet. Zum einen gab es eine totale Geschichtsverfälschung, wo es hieß, unsere Werte basieren auf dem Christentum. Also das ist ja schon mal grundsätzlich falsch, weil die Aufklärung und überhaupt alle Werte der Aufklärung mussten gegen das Christentum und die religiöse Führung des Landes erkämpft und abgetrutzt werden. Die Christen haben sich super schnell im sogenannten Dritten Reich auf die Seite der Nationalsozialisten gestellt. Es gab ein paar Widerstandsbewegungen, aber die deutschen Christen waren eine nationalsozialistische Institution. Man kann ja noch weiter zurückgehen, Inquisition, Hexenverbrennung, der Judenhass von Martin Luther. Also es gibt ja einiges, was aus diesem Christentum bis heute noch an Menschenfeindlichkeit sichtbar ist. Und darauf hinzuweisen, dass auch Christen unsere Werte achten und an der freiheitlichen Gesellschaft beteiligt sein müssen, das ist ja dann im selben Maße jetzt nicht verwerflich, aber offensichtlich fühlen sich die Leute dann angegriffen, weil es plötzlich die eigene Religion ist, um die es hier geht. Und man das Spiel jetzt umgedreht hat, weil eigentlich wollte man ja ganz klar den Muslimen sagen, wer Koch ist und wer Kellner, wer hier ganz ordentlich ausgegrenzt gehört. Und jetzt funktioniert das Spiel nicht, wenn man das Ding umdreht. Also das zeigt so glasklar, worum es geht. Es geht gar nicht um Verfassungstreue. Es geht nicht um ein gemeinsames Deutschland oder den Aufbau eines gemeinsamen Landes, einer gemeinsamen Vision, sondern es geht so klar in einer Art und Weise, die ich erschreckend finde und mich an die 90er Jahre erinnert, darum, Menschen einer bestimmten Religion auszugrenzen. Und wie gesagt, ich halte das ehrlich gesagt für den Fall für den Verfassungsschutz.
Und jetzt muss man ja sagen, es ist ja auch gar nicht so viele Jahre her, dass aus den Reihen der Union aber auch ganz andere Töne kamen. Unter anderem, der Islam gehört zu Deutschland. Wie erklärst du dir das, dass ausgerechnet in einer Zeit, wo an anderer Stelle Unionspolitiker nach vorne preschen und sagen, ja, hier Brandmauer gegen Rechtsextremismus, wir müssen klar demokratische Werte verteidigen, dass man sich gleichzeitig so etwas in sein Grundsatzprogramm schreiben will?
Naja, also der Islam gehört zu Deutschland war ein Ankerpunkt, um in der Diskussion darüber zu debattieren, ob der Islam zu Deutschland gehört. Also Bundesminister haben gesagt, dass der Islam nicht zu Deutschland gehört. Drei Innenminister, einer von der CDU und zwei von der CSU, haben nacheinander erzählt, dass der Islam nicht zu Deutschland gehört. Was, wie gesagt, ganz hart gegen die Religionsfreiheit steht, die in unserer Verfassung nun mal verankert ist. Ich glaube, das ist ja alles Taktik. Das ist ja alles Strategie. Der CDU geht es gerade wirklich nicht gut. Der geht es inhaltlich einfach nicht gut. Sie hat Zustimmung und diese Zustimmung erkauft sie sich, indem sie Rechte, Rechtsextreme bis hin zu rassistischen Narrativen bedient und versucht, im Windschatten dieser Erfolgsspur der AfD zu segeln. Sie hat wahnsinnig große Angst, dass sie in den Landtagswahlen in Ostdeutschland krachend scheitert und in vielen Stellen zweite Kraft wird. Und das, was bei der CDU immer funktioniert hat, waren die beiden erfolgreichen Wahlkampfschubladen Ausländer und Arbeitslose. Und wir sehen genau das, das jetzt irgendwie hier strategisch und taktisch rausgeholt wird. Es gibt eine Anti-Ausländer-Rhetorik mithilfe dieses, der Islam gehört nicht so richtig zu uns oder Muslime müssen. Also man kann ja auch fragen, und das ist ja eigentlich der Punkt, was ist denn an dem Satz falsch? Natürlich soll eine Religion in Deutschland unsere Werte teilen und eine freiheitliche Gesellschaft anerkennen. Andererseits, also erstens, was sind unsere Werte? Gut, da kann man jetzt natürlich sagen, Verfassungswerte.
Wer sind wir?
Wer sind wir? Und warum nur der Islam? Gilt das nicht für die Hindus, nicht für die Buddhisten? Was ist denn dann mit Ostdeutschen? Denkt ihr diesen Satz mal mit Ostdeutschen. Also einer Gruppe, die über Jahrzehnte hinweg Ausgrenzung, Herabwürdigung, Diskriminierung erfährt, wo die Leute das Gefühl haben, sie seien Bürger zweiter Klasse, dass ihre Lebensleistung nicht anerkannt wird, dass Transformationserfahrungen und Brüche in der Biografie als etwas Makelhaftes verstanden werden. Stell dir mal vor, man sagt diesen Satz, ostdeutsche Werte, die nicht zu uns passen und unsere freiheitliche Gesellschaft ablehnen, gehören nicht zu Deutschland. Das wäre doch krass. Damit würdest du ja Leute faktisch ausbürgern. Und das passiert ja mit diesem Islamsatz. Und deshalb wird er auch nur auf den Islam sehr präzise ausgerollt. Und die CDU macht das, wie gesagt, aus Kalkül, um am rechten Rand Stimmen zu fangen und um den Deutschen irgendwie zu signalisieren, nein, so wie ihr seid, ist in Ordnung. Diese ganze Veränderungsgeschwindigkeit, die für euch so schmerzhaft ist, da müsst ihr nichts tun, ihr müsst euch nicht verändern, die Brücken gehen kaputt, die Digitalisierung funktioniert nicht, die Schulen sind kaputt, die Krankenhäuser sind kaputt, die Bahn fährt nicht, es ist alles.
Aber schaut mal da hinten ein Ausländer.
Aber es gibt etwas, wo ihr euch nicht verändern müsst, sondern einfach nur dadurch, dass ihr seid, wer ihr seid, einen Vorsprung habt. Und das ist nämlich ein ethnischer, religiöser Vorsprung gegenüber anderen, die anders sind. Und das scheint zu verfangen und macht die CDU in Wahlumfragen sehr erfolgreich. Nur inhaltlich, wie gesagt, ist sie aktuell sehr entkernt.
Vor einigen Wochen habe ich nochmal einen älteren Text des Vordenkers der neuen Rechten, Götz Kubitschek, mit dem schönen Titel Selbstverharmlosung gelesen. Da werden drei Punkte genannt. Also es wird quasi so ein Playbook, wie man in die Mitte der Gesellschaft vorstoßen kann, ausgerollt. Und bei Punkt 1 heißt es, gezielte Provokation. Was das bedeutet, das wissen wir, denke ich, alle. Und bei Punkt 2 heißt es, es wird empfohlen, eine Verzahnung zu betreiben. Und zwar eine Verzahnung zwischen den eigenen Fronten und den, Zitat, Truppen des Gegners. Indem man etwa sprachlich gezielt auf Akteure aus dem Establishment verweist und dadurch signalisiert, die eigenen Positionen seien ja gar nicht so extrem. Und politische Gegenspieler sollen dadurch behindert werden, Gegenpositionen zu beziehen, weil sie dann ja schlichtweg nicht wissen können, ob sie nicht auch die eigenen Leute treffen. Also Stichwort Friendly Fire. Fakt ist ja, diverse Politikerinnen, insbesondere aus den Reihen der Union, aber nicht nur, also denken wir mal auch an ein paar Leute bei den Grünen, aber auch bei den Linken, also es zieht sich ja auch durch andere Parteien, die bieten da geradezu Steilvorlagen. In deinem Buch nennst du ja ein paar ziemlich bedrückende Beispiele. Magst du mal erzählen, was du da bei der Recherche gefunden hast?
Also dieses Friendly Fire, das lässt sich mit einem Beispiel, das nicht in meinem Buch auftaucht, sondern in einem anderen Buch auftaucht, meines Freundes Ronen Steinke über den Verfassungsschutz.
Der war tatsächlich letztens bei mir zu Gast übrigens.
Ja, hier ist nur Querverweis, aber das lässt sich fantastisch damit bebildern. Das Innenministerium hat ja die Aufgabe, über seine nachgeordneten Behörden feststellen zu lassen, ob Parteien wie beispielsweise die AfD zu Rechtsextremismus-Verdachtsfällen erklärt und entsprechend behandelt werden. Über Nachrichtendienste, also den Verfassungsschutz, aber eben auch durch Polizei etc. Und der Verfassungsschutz hat Horst Seehofer zwei Gutachten geschrieben und von dem zweiten wissen wir, dass er es abschwächen ließ. Und da denkst du dir, ein Gutachten über den Extremismus bei der AfD, das ein Innenminister abschwächen lässt und sich persönlich einbringt, damit es umgeschrieben wird. Ja, warum ist das so? Der Verfassungsschutz hat bestimmte Aussagen von AfD-Politikern genommen, Haltungen, Positionen auch in den Parteiprogramm aufgenommen und das als Indiz für eine Verfassungsfeindlichkeit und für Rechtsextremismus gewertet. Unter anderem den Satz, der Islam gehört nicht zu Deutschland. Und das hat natürlich Horst Seehofer gelesen und erstmal einen Herzsturz bekommen, weil der Satz ist von ihm. Der Islam gehört nicht zu Deutschland, ist ein Satz, den er im Interview mit der Bild-Zeitung gesagt hat. Und jetzt soll dieser Satz rechtsextrem und verfassungsfeindlich sein. Das würde ja bedeuten, er selbst sei rechtsextrem und verfassungsfeindlich oder würde Indizien liefern, die auf eine solche Gesinnung deuten. Und da sieht man, wie nah eigentlich die Union und die AfD programmatisch, aber auch inhaltlich beieinander sind, sprachlich beieinander sind, wahlkampfstrategisch beieinander sind. Und das ist natürlich ein gigantisches Problem. Denn wenn du eine Position selber besetzt, kannst du sie jemand anderem ja nicht vorwerfen. Und dieses, wie ich finde, furchtbare Interview zwischen Mario Vogt und Björn Höcke, den beiden Spitzenkandidaten ihrer Parteien CDU und AfD, in Thüringen unter Außerachtlassung von dem beliebtesten Politiker in Thüringen, dem Ministerpräsidenten Bodo Ramelow.
Auch mit dem Verweis, dass er angeblich zu extremistisch sei.
Ja, der wurde jahrelang vom Verfassungsschutz beobachtet. So.
Und ist eigentlich so konservativ wie, weiß ich nicht.
Also der ist ein konservativer Sozialdemokrat im Prinzip. Ne, so. Und die beiden haben ja miteinander gesprochen, also Vogt und Höcke. Höcke ein erwiesener Rechtsextremist, der ist ein Neonazi, es gibt Nachweise und Bilder darüber. Die beiden sprechen jetzt und eines der Dinge, die der CDU-Politiker Vogt dem AfD-Politiker vorwirft, ist, dass dort, wo die AfD regiert und politische Gestaltungsmacht hat, im Landrat oder als Oberbürgermeister, sie nicht ausländerfeindlich genug sind, sie nicht repressiv genug sind gegenüber Flüchtlingen. Das ist etwas, was er dem vorwirft. Und da denkst du dir, ja, warte mal, wir sprachen doch wochenlang, monatelang über Brandmauern, über Abgrenzung von Rechtsextremen und Rechtsradikalen. Und da siehst du einfach das Grundproblem. Und das ist ja parteipolitisch auch erklärbar. Als sich die Linke so hart von der SPD abgespalten hat, hat das natürlich dazu geführt, dass die SPD geschwächt wird. Die SPD krankt oder die SPD leidet darunter, dass zwei Parteien links der Mitte erfolgreich sind. Und zwar die Grünen und die Linken. Das ist ein Platz, den sie früher quasi alleine besetzt hat, mit einem sehr deutlichen Zug nach rechts und in die Mitte und ins konservative Lager. Und da konnte sie sich da hübsch breit machen, von halbwegs links bis hin zur politischen Mitte, bis ins konservative Lager hinein. Jetzt gibt es aber noch weitere Player und dort, wo Wettbewerb ist, wird dein Anteil vom Kuchen halt kleiner. Also es gibt ja halt einfach mehr als 100% Zielwerte bei einer Abstimmung gibt es ja nun nicht. Das musst du dir jetzt teilen. Das ist bei der CDU genauso. Jetzt gibt es am rechten Rand sehr viel Platz für alle möglichen Parteien. Freie Wähler beispielsweise oder die Basis beispielsweise oder die AfD beispielsweise.
Bündnis Sarah Wagenknecht.
Bündnis Sarah Wagenknecht ist ein fantastisches Beispiel für eine Selbstverharmlosung und eine Selbstetikettierung, die aber eigentlich nicht zum Inhalt passt. Das ist ja im Prinzip eine rechte Partei. Das Bündnis Sarah Wagenknecht macht alles, was CDU und AfD auch auf ihre Plakate kleben. Nur sie selber bezeichnen sich als links, weil sie sich versuchen, damit unangreifbar zu machen.
Naja, bis auf vielleicht so das Thema Steuern, wo ich sagen würde, naja, also beim Thema Asyl ist es trotzdem recht klar, dass man versucht, auch bei der AfD ja, Wähler abzuschöpfen.
Natürlich, Wagenknecht selbst und auch Lafontaine, ihr Ehemann, haben ja schon in den 90ern von Fremdarbeitern gesprochen, die nach Deutschland kommen, damals Osteuropäer im Übrigen, und den Deutschen die Arbeitsplätze wegnehmen oder billige Arbeitskräfte sind, die in Konkurrenz treten zu deutschen Arbeitern. Also da wurde immer schon Hass und Neid geschürt auf andere. Wie gesagt, aus einer Wettbewerbsperspektive ist das alles erklärbar, aus einer demokratischen Perspektive oder aus der Perspektive uns als Gesellschaft, als Demokratie und als freiheitliche Grundordnung ist es natürlich in höchstem Maße gefährlich und bedauerlich.
Du hattest eben schon das leidige Gespräch zwischen Mario Vogt und Björn Höcke angesprochen. Interessanterweise ist Punkt 3 und der letzte Punkt, der empfohlen wird in diesem Text von Kubitschek, läuft unter dem Stichpunkt Einreißen emotionaler Barrieren. Also man will raus aus dieser Igitt-Ecke und sich so ein bisschen als normale bürgerliche Partei präsentieren. Und meiner Meinung nach dient die Präsenz in großen Medien und vor allem auch die Teilnahme an Talksendungen, an Podiumsdiskussionen so als normale Partei genau diesem Zweck. Also würdest du es auch unterschreiben, dass du sagst, also diese Meinung vertrete ich schon seit Jahren und finde es ehrlich traurig, wie da so die Entwicklung ist. Ich glaube nicht, dass man Rechtsextremisten im Fernsehen entzaubern kann oder bei Podiumsdiskussionen. Wirst du das teilen oder wirst du sagen, es gibt auch Ausnahmen, wo das beispielsweise funktioniert hat? Also beispielsweise, wenn Frauke Petri von einem BBC-Journalisten auseinandergenommen wird, wo ich sagen muss, großer Popcorn-Faktor damals, aber ja, so viele gute Gespräche aus meiner Sicht gab es da in den letzten Jahren nicht.
Die Frage, die sich mir stellt, ist, warum reden wir mit Rechtsextremen im Fernsehen vor großem Publikum? Und ich führe ja alles zurück auf einen Gleichheitssatz, der im Grundgesetz verankert ist. Es müssen ja alle gleich behandelt werden. Wenn ich Rechtsextreme im Fernsehen zeige, müsste ich doch auch Islamisten im Fernsehen zeigen. Warum interviewen wir keine Islamisten im Fernsehen? Wir sind immer nur nachsichtig gegenüber Rechtsextremen. Das ist der Punkt, den ich machen will. Gegenüber anderen Extremisten, also auch Linksextremisten, die es ja nun mal auch gibt, da könnte ich mir nicht vorstellen, dass die ins Fernsehen eingeladen werden. Da kann ich mir nicht vorstellen, dass die in solche Kuschelinterviews gesetzt werden. Da kann ich mir nicht vorstellen, dass Axel Springer denen eine große Bühne bietet, um sich selbst zu verharmlosen. Das passiert einfach nicht.
Beziehungsweise, ich finde so eine Gleichsetzung zwischen Linksextrem und Rechtsextrem, Stichwort Hufeisen, auch jetzt nicht so ideal. Ne? Man muss ja sagen, es gibt schon einen Unterschied zwischen radikalen Steuerforderungen und Leuten, die es halt gut heißen, dass ja vor Asylbewerberheimen demonstriert wird.
Naja, also es ist natürlich nicht vergleichbar, wobei man muss natürlich auch sagen, es gibt auch gewaltbereite extremistische Strömungen, die existieren und denen wir uns widmen müssen. Die Frage ist einfach nur, warum es in politischen, medialen Mainstream auf der Seite eine so harte Abgrenzung gibt. Nochmal, Linksextreme sehen meistens so aus wie Bodo Ramelow, Rechtsextreme sehen aus wie Björn Höcke. Da kann man natürlich jetzt perspektivisch schon mal einen sehr großen Unterschied erkennen. Aber offensichtlich sind ganz, ganz viele Sachen, die in anderen extremistischen Strömungen sind, sehr Igitt. Und bei Islamisten wird das sehr, sehr deutlich. Da gibt es überhaupt gar kein Vertun. Da wird geguckt, wer welche Tweets geklickt, geliked und was in die Story getan und wo was kommentiert hat, um dort sofort eine Beziehung miteinander aufzubauen. Und gleichzeitig lädt man Björn Höcke, einem erwiesenen Rechtsextremisten, ins Fernsehen ein. Und ich kann mir das nur damit erklären, dass in Teilen dieses Landes eine gewisse klammheimliche Sympathie für diese Erzählungen und für diese Leute existiert. Also von den 50er Jahren, man wird das ja wohl noch sagen dürfen, in die 70er Jahre zur Schweigespirale, zur 80er, 90er Jahre, der Warnung vor Political Correctness, heute geht es um Wokeness und Cancel Culture. Das ist ja alles keine rechtsextreme Erzählung. Das ist ja in der Mitte der Gesellschaft. Der Rassismus ist doch in der Mitte der Gesellschaft. Das, was in Rostock-Lichtenhagen passiert ist, in Hoyerswerda, in Klausnitz, Bautzen, Freital, das waren doch nicht alles Rechtsextreme. Die Leute, die die AfD wählen, sind noch nicht mal alles Rechtsextreme, sondern es ist ja anschlussfähig an die gesellschaftliche Mitte. Und deshalb haben die Leute alle auch gar kein Problem damit. Wohingegen, und das ist nämlich der Punkt, den ich machen will, die Idee, dass es eine Partei gibt in Deutschland, eine islamistische Partei mit Zustimmungsraten von 20-30%, die Millionen von Euro Steuergeld aus dem Säckel des Steuerzahlers bekommen. Da sage ich dir, da kannst du gar nicht so schnell gucken, wie da das Parteifinanzierungsgesetz geändert wird, wie da Steuergesetzgebung, Gemeinnützigkeitsgesetzgebung geändert wird. Da gibt es eine ganz, ganz große Brandmauer. Nur die Brandmauer zum Rechtsextremismus, auch in den Medien, die besteht aus benzingetränkten Heuballen. Und das ist echt ein Problem.
Welche Rolle spielen deiner Meinung nach die Medien insgesamt beim Thema Rassismus und auch Ablehnung von Migration, gerade in Bezug auf die Mitte der Gesellschaft? Würdest du sagen, es gibt da etwa so einen Rückkopplungseffekt? Also es wird viel über Migration berichtet, auch mit einem sehr tendenziösen, negativen Framing. Auch so ein bisschen Cherry-Picking, ne? Also man greift bestimmte Beispiele raus, macht die groß, ne? Also Kriminalität, was für eine Herkunft hatte der Täter, die Täterin, wird dann halt irgendwie berichtet. Wenn Christian der, weiß nicht, hammerschwingende Frauenmörder war, dann wird es nicht so groß berichtet, weil das ist ja ein Familiendrama. Würdest du sagen, das hat auch in den letzten Jahrzehnten eben immer wieder eine Rolle gespielt? In deinem Buch Kampf und Sehnsucht in der Mitte der Gesellschaft schilderst du ja auch, ja, diese Entwicklung von Debatten in der Gesellschaft in Anbetracht der unterschiedlichen auch Gastarbeiter, die nach Deutschland gekommen sind. Na, also erst das Abkommen mit Italien, später mit der Türkei. Es kamen Leute aus Griechenland, es kamen Leute aus ganz vielen unterschiedlichen Ländern. Meine Familie kam aus Polen. Und die mediale Debatte war ja schon teilweise problematisch.
Sie war es immer. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig. Also im Anschluss an das, was ich gerade gesagt habe, die Auseinandersetzungen, die Probleme, die Ausgrenzung, der Rassismus sind ja nicht nur rechts außen. Also Ole von Beuys hat in Hamburg mit diesem rechtsextremen Roland Schill zusammen koaliert. Kinderstadtländer gab es von CDU-Politikern. Roland Koch wollte gegen Ausländer unterschreiben lassen. Der CSU machen sie alle 4 Jahre oder 5 oder 10 Wahlkampf allein mit dem Thema Ausländerkriminalität. Also das ist ja in etablierten Parteien, in der politischen Mitte und von dort, beziehungsweise du sagst es, Rückkopplung, man weiß gar nicht, wer wen irgendwie anstößt, aber es gibt dann eben Echokammern, die sich gegenseitig bestärken zwischen Medien und Politik oder zwischen medialer Kommunikation und politischer Kommunikation. Also diese ganzen, die Italiener sind kriminell, ich habe das ja im Presseclub gesagt und da sind ja irgendwie alle irgendwie völlig durchgedreht. Ja, Mai, da gab es Studien zu. Über die Kriminalität der Italiener und die Frage, ob die kulturell zu uns passen, mit ihrem Essen und ihren Werten.
Also zur Klarstellung, du hast das wahrscheinlich nicht so gesagt, dass du das denkst, sondern darauf hingewiesen, dass es diese Debatte gab.
Genau, ja, es gab halt einfach diese ganze Erzählung von den kriminellen Italienern. Und ich finde es deshalb so wahnsinnig spannend, weil heute kann sich das ja keiner mehr überhaupt, das kann sich ja keiner mehr vorstellen.
Beliebtestes Urlaubsland?
Das ist doch irgendwie das beliebteste Urlaubsland, das Essen ist lecker, die Leute sind nett, Giovanni Trapattoni, Ferrari, Ramazzotti, was weiß ich, so, ne, um jetzt mal alle Klischees auszupacken. Und dann denkst du, ich dachte, wir hassen die Araber und die Muslime, warum denn die Italiener? Ja, es ist halt einfach jedes Jahrzehnt ein anderer Sündenbock. Du fängst mit den Italienern an und sagt auch ein Bergarbeiter in einer wissenschaftlichen Studie. Er sagt dann, erst waren wir ganz unten und das war gar nicht gut, aber dann kamen die Türken und die waren dann ganz unten, wir sind um eine Stufe nach oben gerutscht. Und so sind sie halt irgendwann mit jeder nachfolgenden wirtschaftlichen Gruppe, mit jeder nachfolgenden ethnischen Gruppe irgendwie weiter nach oben gekommen. Und jetzt merken wir ja auch, irgendwie so wahnsinnig große Probleme oder die Auseinandersetzung medial mit Türken ist jetzt nicht so hoch, wie beispielsweise mit Irakern, Syrern und Afghanen. Ja, und das bildet sich immer in einem fort, pflanzt sich fort. Und die Vorbehalte und Vorurteile bleiben aber gleich. Und das sind ja sich selbst verstärkende Systeme. Wenn man dieses Vorurteil hat, dass eine bestimmte Bevölkerungsgruppe krimineller ist als die andere und man setzt die Polizei dann an, dort zu ermitteln, dann findet sie natürlich Fälle. Das ist ja alles auch schon erforscht. Ne? Lüchow-Dannenberg-Effekt, Hellfeld, Dunkelfeld, all sowas.
Was ist der Lüchow-Dannenberg-Effekt?
Der Lüchow-Dannenberg-Effekt geht zurück auf einen Landkreis in Norddeutschland und in der Nähe dort ist Gorleben. Da waren eben Atom- und Castortransporte und da gab es ganz, ganz viele AKW-Kundgebungen. Und über Monate hinweg wurden bestimmte Polizeieinheiten dahin versetzt, die, wenn sie nicht diese Anti-AKW-Demos begleitet und dort zu diesem Thema gearbeitet haben, für andere Polizeiaufgaben eingesetzt wurden. Das war, glaube ich, 1981. Und was ist passiert? Die Präsenz von Polizei hat dazu geführt, dass die Kriminalität in Lüchow-Dannenberg sich erhöht hat, massiv erhöht hat. Mhm. Man konnte das an den Fallzahlen sehen. Im Jahr darauf in der PKS war Lüchow-Dannenberg außerordentlich überrepräsentiert in allen Kriminalitätsformen, die du dir nun vorstellen kannst. Und dann ist ja klar, was passiert ist. Du hast einfach die Kriminalität, die existiert im Dunkelfeld, einfach ins Hellfeld geholt, weil du einfach drauf geguckt hast. So, es gibt dieses flapsige Wort, wo Polizei ist, gibt es halt mehr Kriminalität. Und wo keine Polizei ist, gibt es ja keine Kriminalität. Das ist natürlich Quatsch. Die Kriminalität ist einfach nur da. Und es gibt halt niemanden, der sie zur Anzeige bringt, der es ermittelt, strafrechtlich würdigt und dann irgendwie verurteilt. Und wenn du jetzt eben nicht nach Lüchow-Dannenberg guckst, sondern auf Gastarbeiter und Italiener, dann findest du natürlich deutlich mehr Straftaten bei Gastarbeitern und Italienern zu den Straftaten, die ja nur Ausländer begehen können. Ausländerrechtliche Verstöße, Verletzung der Residenzpflicht und so weiter und so fort. Und dann hast du natürlich auch noch irgendwie soziale Phänomene, die auch dazu führen, dass Menschen eher kriminell werden oder irgendwie in ein kriminelles Muster hineinfallen als andere so. Und dann guckst du halt irgendwann nicht mehr auf die Italiener, dann guckst du halt auf die Türken und stellst dir fest, ach krass, die sind ja total überrepräsentiert. Und dann guckst du irgendwann nicht mehr auf die Türken, sondern auf die Vietnamesen. Ja, mei, hätte ich auch nie gedacht, und das Geile ist ja, dass du nicht diese kriminalistischen Motive, also wie wird ermittelt, was macht die Polizei, was macht, ne, irgendwie in welchen Verhältnissen nehmen die Leute, wo gucke ich genau drauf, sondern du versuchst das immer kriminologisch dann abzuleiten, sagen, ja, das hat bestimmt mit der Religion zu tun oder mit der Art und Weise, wie die in ihrem Familienverbund zusammenleben oder das ist wahrscheinlich, wie sie es in ihrem Heimatort gelernt haben oder diese Abneigung gegenüber der heimischen Polizei und deshalb sind die hier bei uns alle so respektlos. Natürlich totaler Bullshit. Es ist einfach totaler Bullshit. Es sind einfach kriminalistische Phänomene. Und das zieht sich in einem durch. Und Ende der 90er, und das sagtest du gerade auch, betraf es dann halt die Osteuropäer. Es gab die EU-Osterweiterung und diese Angst vor Polen, Bulgaren, Rumänen, Tschechen, die nach Deutschland kommen, hier wahnsinnig viel Kriminalität machen, die war so ausgeprägt, diese ganzen rassistischen Stereotype, diese antislawistischen Stereotype, die waren so hart ausgeprägt. Mhm. Und sie waren ja eben nicht wieder auf kriminalistische Dinge ausgesetzt. Ne? Wie ermittelt die Polizei? Wo guckt die hin? Guckt die mehr an die polnisch-deutsche Grenze oder an die schweizerisch-deutsche Grenze? Du könntest bei beiden relativ viel Kriminalität feststellen, nur eben unterschiedliche. Aber irgendwann wurde es halt nicht mehr so wahnsinnig interessant, die Deutschen mit Bargeldkoffern an der schweizerischen Grenze aufzuhalten, sondern hast halt mehr in Richtung Osteuropa geguckt, wo Lebensstandards, Lebensverhältnisse nochmal andere sind und wo auch eine Kriminalität an einer anderen ist. Und hast es dann dort kriminologisch versucht zu erklären und das Ganze eingereichert mit irgendwelchen rassistischen Motiven. Wie sich das auswirkt, und du hast ja gefragt wegen der medialen Darstellung, das lässt sich kaum besser darstellen als an einem Lehrbuch, das bis vor kurzem noch in Polizeihochschulen angewandt wurde. Und das Lehrbuch heißt Türken und Araber verstehen und vernehmen. Es ist im Verlag für Polizeiwissenschaft erschienen, in der Schriftenreihe Polizeiliche Praxis und wurde in Polizeihochschulen gelernt. Da hast du gelernt, wie Türken und Araber so sind.
Und wie sind die so laut diesem Lehrbuch?
Ja, die sind halt laut und respektlos, sind nicht besonders klug.
Was?
Nicht besonders gebildet. Die kommen irgendwie in Familienclans und so.
Gab es da eigentlich auch Polizeischülerinnen mit einem entsprechenden Hintergrund, die gesagt haben, so Moment mal, was schreibt ihr hier über meine Familie? Geht's noch?
Ja, im besten Fall bestätigen das dann und sagen, ja, das stimmt. Kann ich aus eigener Erfahrung dann so sagen.
Warum? Sozialer Druck?
Sozialer Druck.
Man ist einer von den Guten, nicht einer von den bösen Ausländern.
Ich gebe ja immer das schöne Beispiel Juden in der AfD. Es gibt halt immer in allen Minderheiten irgendwelche, fragwürdigen Gestalten, die versuchen, mit ihrer Identität irgendeine Form von Karriere zu machen oder irgendeine Form von Zugehörigkeit zu erzielen oder irgendeine Form von sozialen Gewinn zu erzielen. Und das ist in der Polizei nicht anders. Wenn ich allerdings heute mit den Leuten darüber spreche, und da merke ich schon, dass Dinge halt auch besser werden, wenn ich heute dieses Buch mitbringe und den Leuten erstmal irgendwie vor die Nase lege, dann sind die schon erschrocken. Dann können die sich nicht vorstellen, dass sowas mal irgendwie in der Polizei gelehrt wurde. Und da muss ich wirklich auch mal ein großes Lob aussprechen. Also die Polizeischüler, die ich unterrichte, die sind fantastisch. Die sind progressiv, Also die lassen sich auch nicht alles erzählen. Man muss mit denen halt diskutieren. Aber man kann wunderbar mit denen diskutieren. Man kann auch Phänomene erarbeiten. Es sind junge Leute, die Lust haben, dieses Land irgendwie besser zu machen. Um jetzt mal hier so einen Lichtblick einzubringen in diese furchtbare Erzählung. Aber um jetzt mal den Knoten zuzubinden, diese ganze Nummer, irgendeine Gruppe wird ausgegrenzt, ne? Das ist am Ende auch egal, ne? Also in der Corona-Zeit haben wir gemerkt, wie schnell beispielsweise anti-asiatischer Rassismus passiert. Mhm. Und das sind ja diejenigen, die wir immer auf so ein Podest stellen und sagen, ja, die sind ja eigentlich, ne, orientiert euch mal den sorry am Arsch, ja. Also du schnippst einmal mit dem Finger, bam, fliegen dann irgendwelche Japaner aus Wohnungen, vietnamesischstämmige Deutsche erfahren die ganze Zeit nur Rassismus. Leute werden auf der Straße angespuckt, sie werden angefeindet.
Man setzt sich in der U-Bahn weg.
Die Berichterstattung hat gestrotzt vor Rassismus, vor rassistischen Bildern.
Allein die Bebilderung.
Unfassbar, es gab Gewaltakte. So funktioniert halt Rassismus. Rassismus muss immer vom Täter gedacht werden und nie von den Betroffenen. Und das ist halt immer das, was wir versuchen. Wir versuchen immer zu erklären, warum der Rassismus gegen eine bestimmte Gruppe gerechtfertigt ist und gegen eine andere nicht. Aber im Endeffekt ist es total egal. Also heute sprechen wir über die Ukrainerinnen, die wir so auf so ein Podest stellen im Gegensatz zu vielen anderen. Ich erinnere mich noch an den antislawischen Rassismus der 90er, der immer noch durchschimmert. Ich erinnere mich an den antiasiatischen Rassismus. Ich erinnere mich an den Rassismus gegen alle möglichen, auch europäischen Länder, ne, pleite Griechen. Und die Griechen sind alle faul und so weiter und so fort. Das ist auch noch nicht so wahnsinnig lange her. Südeuropäisches Aussehen oder Südländer. Und damit waren alle nicht gänzlich hellhäutigen Menschen gemeint, war lange Zeit ein Kriterium, um in Presse, in Politik und Polizei Menschen zu beschreiben und auf deren Kriminalität aufmerksam zu machen. Und ich bin wirklich davon überzeugt, und das ist jetzt die Antwort auf deine Frage, ja, es gibt einen harten Rückkopplungseffekt zwischen dem, was politisch versucht wird, als Geländegewinn zu erzielen, zwischen dem, wofür dann Polizei instrumentalisiert wird, und dem, was wirklich weitestgehend furchtbare Berichterstattung in diesem Land liefert. Und das ist natürlich ein sich selbst verstärkendes System auf dem Rücken von Minderheiten in diesem Land.
Du lehrst ja auch an der Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung in NRW. Das hat man an deiner sehr detaillierten Antwort zum Thema Kriminalität auch, finde ich, sehr gut gemerkt. Und wie ist das eigentlich beim Thema Veröffentlichung der polizeilichen Kriminalstatistik? Da gab es ja vor ein paar Wochen eine Meldung, so ja, hier sind die neuen Daten. Und daraufhin fing das an, was ich gerne die jährlichen PKS-Festspiele nenne. Da gab es nämlich ein großes Gedeute, wie irgendwelche Zahlen zu deuten sind. Und da wurde unter anderem auch über das Thema Migration gesprochen. Wie fandst du da die Berichterstattung? Was fandst du gut? Was fandst du vielleicht auch problematisch?
Ich fand es wie jedes Jahr furchtbar. Und es wird bei gleichbleibend schlechter Qualität immer furchtbarer, weil du jedes Jahr ein weiteres Jahr nichts dazu gelernt hast. Es gab gute Ausnahmen. Auf Übermedien hat André Resin einen sehr guten Artikel geschrieben. Auf Zeit Online gab es wahnsinnig viel gute Berichterstattung. Wer wollte, konnte sich mit klugen Analysen auseinandersetzen und konnte das alles lesen. Wer nicht wollte, hat genau das getan, wofür diese Kriminalstatistik seit Jahren genutzt wird. Hat einfach drauf geguckt, Fallzahlen genommen und gesagt, siehst du, die Ausländer sind halt einfach alle kriminell. Und dann versucht zu erklären, warum das so ist. Und ich habe ja gerade schon erzählt, der Lüchow-Dannenberg-Effekt ist ein Beispiel, wo du halt hinguckst, gibt's halt mehr polizeiliche Transaktionen.
Ich frage mich manchmal auch, wenn die Polizei systematisch nicht so nur in Neukölln Jugendliche filzen würde, sondern beispielsweise in Berlin-Grunewald, so dem Villenviertel, ne? Also wie viel, ja gut, Gras ist jetzt legal, ja gut, bei Minderjährigen nicht. Man wird einiges finden, glaube ich. Da wird aber halt einfach nicht in so einem Ausmaß geguckt, wie jetzt beispielsweise in Vierteln, die eher migrantisch gelesen werden.
Im Dunkelfeld wissen wir, dass Kriminalität, jede Form von Kriminalität, überall stattfindet. Es gibt ein paar Schwerpunkte. Jüngere Menschen sind eher kriminell, beziehungsweise neigen eher zu Gewalt als ältere Menschen. Männer sind eher kriminell als Frauen. Dort, wo soziale Not herrscht, gibt's bestimmte Formen von Kriminalität eher als woanders. Ein schönes Beispiel sind ja die Shisha-Bars, die regelmäßig kontrolliert werden. Aber weil man da jetzt nichts polizeilich findet, was in der Größenordnung stattfindet, gibt's dann eben so eine Art Kombi-Untersuchung oder ein Verbundkontrolle, so heißt es dann, dass man dann mit dem Ordnungsamt kommt.
Aber was wird den Leuten denn vorgeworfen? Du betreibst eine Shisha-Bar und da sind zu viele Leute, die sind nicht weiß. Das ist dubios, oder wie?
Genau.
Man hat viel vor Blogs gesehen und dann denkt man so, ja, da laufen die Geschäfte.
Naja, man sagt halt Shisha-Bar, migrantisch, arabisch. Ich versuche das jetzt irgendwie mit so einem Clan-Kriminalitätsstempel zu versehen und jetzt gehen wir da einfach ständig rein. Und da gibt's, in meinem Buch schreibe ich dann, und das wird auch in der SZ und ich meine auch im Spiegel, oder in Tagesschau, ich weiß nicht mehr genau, sehr ausführlich berichtet, beziehungsweise die haben dann sehr ausführlich mit diesem Mann auch geredet. Da ist ein Typ, der wurde, glaube ich, über 100 oder 200 Mal durchsucht. Und die haben nichts gefunden. Und das, was man ihm dann vorwirft, sind dann so Sachen wie Lärmbelästigung, Verstoß gegen irgendwelche Corona-Regeln oder der hat dann irgendwie den Waschlappen falsch benutzt. Also so auf dem Level befindet sich das dann. Und bei Shisha-Bars ist das dann sowas wie, ja, der Tabak ist falsch abgepackt oder den haben sie irgendwie falsch versteuert und so. Und da kann man natürlich sagen, ja, Regeln sind da, Gesetze sind da, dass man sie einhält. Wenn ich aber jeden Menschen, der im Internet eine Webseite betreibt, wegen Verletzung der Impressumspflicht drannehmen würde, dann müsste ich wahrscheinlich so 60-70% der Webseiten in Deutschland runternehmen. Wenn ich jeden Handwerker, der Schwarzarbeit in seinem Portfolio hat, drankriegen würde, dann wären enorm viele Betriebe davon betroffen. Wenn ich jede Gastronomie, die gegen Hygieneregeln verstößt, kontrollieren würde und aus dem Verkehr ziehen würde oder drangsalieren würde, dann hätten wir echt ein großes Problem. Und das ist nämlich auch etwas, im Prinzip sind ja viele unserer Regeln und die Bürokratie und diese Gesetzesnorm so gestaltet, dass du an irgendeinem Punkt im Leben dagegen verstößt. Selbst bei gutem Willen kann es sein, dass du bei deiner Steuererklärung irgendeinen Fehler machst. Selbst bei gutem Willen kann es sein, dass du irgendeine Maßnahme, irgendein Formular, irgendeine Regularien nicht beachtest. In den allermeisten Fällen sagt man ja, Leben ist immer lebensgefährlich, gehört halt dazu und wir gucken das irgendwie auf die Verhältnismäßigkeit, alles okay. Wenn du aber eine bestimmte Bevölkerung auf dem Kieker hast, dann kannst du genau das halt einfach aktivieren. Dann kannst du immer sagen, ja, pass mal auf und dann zählst du das auf. Und dann zählst du es auf, guckst, welche Form von Zuwachs es gab und dann kannst du das kulturalisieren, ethnisieren, in religiöse Muster packen und dann kannst du deinen Rassismus da ausleben auf Basis vermeintlicher objektiver Fakten. Der Witz ist, in Österreich haben sie auch Kriminalstatistik, da haben sie es auch veröffentlicht. Und weißt du, wer dort die Bevölkerungsgruppe ist, die am kriminellsten ist?
Hans-Peter?
Genau, die Deutschen. Die Deutschen sind auf Platz 2 nach Rumänen und in mehreren großen Regionen in Österreich sind die Deutschen auf Platz 1. Wenn du jetzt den Deutschen aber sagst, ja, womit hat das wohl zu tun? Vielleicht mit eurer Kultur? Vielleicht sind Deutsche einfach kriminell, vielleicht ist die Art und Weise, wie ihr Beziehungen lebt, wie ihr eure Kinder erzieht, was in euren Schulen gelehrt wird, einfach geprägt von Kriminalität. Vielleicht seid ihr einfach respektlos, vielleicht seid ihr einfach unsauber, vielleicht seid ihr einfach, und jetzt kommt ein schönes Wort, asozial. Vielleicht passt ihr einfach nicht in diese europäische Kultur. Dann drehen doch hier alle durch. Und das ist ja der Witz. Wenn du das selber einmal umdrehst, dann bemerken die Leute erst, wie wichtig es ist zu differenzieren, wie wichtig es ist, Schwachstellen in der Statistik oder in der Polizeiarbeit aufzudecken. Aber gegenüber anderen, wenn es dazu dient, diese Leute auszugrenzen, dann wird das sehr, sehr gerne genutzt.
Bevor wir jetzt zum nächsten Thema gehen, würde ich gerne noch einen Einspieler bringen. Und zwar einen, wie ich finde, ziemlich coolen O-Ton aus der Tagesschau vom 9.4. zur polizeilichen Kriminalstatistik. Es spricht Georg Restle, er ist Journalist und hat die Kritik an der Debatte, wie ich finde, ja, ziemlich gut auf den Punkt gebracht.
Keine Frage. Kriminalität ist ein Reizthema in Deutschland. Die Angst, Opfer eines Gewaltverbrechens zu werden, ist weit verbreitet, oft verbunden mit Orten, an denen es übrigens nur äußerst selten zu Gewalttaten kommt. Dunkle Parks, Tiefgaragen oder Unterführungen. Warum ich das sage? Weil die Angst vor Gewalt mit der Realität oft wenig zu tun hat. Der gefährlichste Ort? Die eigene Wohnung. Der häufigste Täter? Der Partner, ein Familienangehöriger, ein Bekannter. Nur damit lassen sich eben keine Gruselkampagnen basteln. Und die gibt es reichlich, wenn die Kriminalitätsstatistik mal wieder für einfache Parolen herhalten muss. Messerstechende Ausländer, die auf deutsche Frauen losgehen, damit lässt sich Stimmung machen, besonders am rechten Rand. Mit der realen allgemeinen Bedrohungslage hat das allerdings nur wenig zu tun. Deshalb ein paar Sätze zur gestiegenen Gewaltkriminalität unter Nichtdeutschen. Erstens. Der Anstieg hat zu einem großen Teil damit zu tun, dass die Zahl der Nichtdeutschen insgesamt deutlich zugenommen hat. Ins Verhältnis gesetzt sind die Zahlen alles andere als dramatisch. Zweitens, die Zahl der Tatverdächtigen steigt auch deshalb, weil die Polizei unter Nichtdeutschen besonders häufig ermittelt und weil sie häufiger angezeigt werden. Drittens, die Opfer dieser Gewaltverbrechen sind in vielen Fällen selbst Zugewanderte, Täter wie Opfer, nicht selten junge Männer, die durch Krieg, Verfolgung oder Flucht hochgradig traumatisiert sind und auf engstem Raum untergebracht werden. Daran zeigt sich, ob jemand kriminell oder gewalttätig wird, hat nichts damit zu tun, ob jemand deutsch oder nicht deutsch ist, dafür jede Menge damit, unter welchen Bedingungen wir hier zusammenleben. Für billige Wahlkampfmunition gegen Migranten taugt diese Kriminalstatistik jedenfalls nicht.
Ja, und vom Thema Shisha-Bar kann man ja super zum einem weiteren Klischee gehen, nämlich zur Clan-Kriminalität. Jetzt muss ich sagen, habe ich auch eine ziemlich klare Meinung. Unser Familienchat hat selbstironisch den Titel Nokun-Clan, weil ich ja diese Einordnung in Clans, kriminelle ausländische Clans, zum Teil in der Berichterstattung halt wirklich, wirklich problematisch finde und manchmal auch nicht weiß, was eigentlich damit gemeint ist.
Auch hier gilt, es gibt ein Phänomen, dass aus bestimmten Großfamilien heraus Kriminalität passiert. Und es gibt dieses Phänomen unter libanesischen Großfamilien oder auch anderen arabischen Großfamilien. Und das ist ja etwas, was man als solche sehr präzise bestimmen und bekämpfen kann. Der Gag ist nur, was ist denn ein Clan? Warum ist das ein Clan? Was ist mit anderen Clans? Was ist mit kriminellen, rechtsextremen Familienverbünden? Warum gelten die nicht als Clan?
Ja, also so im völkischen Zusammenhang würde ich ja schon sagen, das passt. Oder halt, wenn man sagt, Steuerhinterziehung als große Familie, wo man dann unterschiedliche Offshore-Konten dann den einzelnen Familienmitgliedern zuordnet.
Das könnte man auch machen. Also es ist ja irgendwie, gerade bei diesen Nazi-Bauern oder diesen völkischen Siedlern wird sich das ja sehr anbieten, aber die sind interessanterweise nicht auf dem Radar, wenn es um Clan-Kriminalität geht. Und das ist ja auch nochmal eine sehr große Frage. Außerdem, diese Kriminalität in diesen Familienverbünden findet sehr, sehr regional und punktuell nur statt und nicht deutschlandweit. Also die Clans in Niedersachsen und die vermeintlichen Clans in Niedersachsen, die gibt es in der Form gar nicht. Und das niedersächsische LKA hat 2, 3, 4 Jahre lang sehr intensiv versucht, dem Clan-Kriminalitätstreiben Herr zu werden und hat versucht, das in irgendeiner Art und Weise zu bemessen.
Oder zu finden.
Oder irgendwie aufzufinden und hat dazu erstmal so 20 arabisch und türkisch klingende Namen auf den Zettel geschrieben und überall dort, wo ein Mensch mit diesem Nachnamen eine Straftat in Ordnungswidrigkeit oder irgendetwas begeht, haben wir dann gesagt, das ist jetzt Clan-Kriminalität, dann machen wir jetzt mal dicken Strich dran und haben am Ende des Jahres einfach die Striche zusammengezählt, um zu gucken, wie groß ist denn das Problem. Und Jahr für Jahr, und die werden sich einfach nicht zu blöd dafür, schreiben sie, das Problem fällt quantitativ und qualitativ in der Gesamtschau der Kriminalität in Niedersachsen überhaupt nicht ins Gewicht. Und darin sind enthalten der Schokoriegel, das Schwarzfahren, Fahren ohne Licht am Fahrrad, bis hin zu häuslicher Gewalt und Mord, also alles, also jede Form, da hat man auch gar nicht unterschieden, überschreitet es überhaupt die Schwelle zur Ordnungswidrigkeit.
Sind das manchmal dann auch so Namen wie Müller, wo man einfach auch sagt, so ja, heißen einfach viele, sind aber gar nicht verwandt?
Das sind natürlich dann genau völlig gängige arabische und türkische Namen. Die hat man dann halt auf den Zettel geschrieben und selbst unter diesen Vorzeichen, die wirklich fragwürdig sind, weil das ja offensichtliche Sippenhaft ist, weil du offensichtlich keinen Erkenntnisgewinn daraus ableiten kannst und es nur dazu dient, so viele Fallzahlen wie möglich zu produzieren, muss das LKA feststellen, nee, es fällt unter qualitativen und quantitativen Gesichtspunkten nicht ins Gewicht, aber, das schreiben sie auch noch dazu und sind sich nicht zu blöd dafür, das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung erfordert ein stetes Vorgehen gegen Clankriminalität. Und dann denkst du dir, ja, genau, weil ihr Hohlbirnen diese Leute kriminalisiert, hat die Durchschnittsbevölkerung, die Mehrheitsgesellschaft nur mal Angst vor genau dieser Minderheit. Ihr gießt die ganze Zeit Öl ins Wasser, findet aber nichts, seid aber der Meinung, weil die Leute Angst haben, müssten wir weiterarbeiten. Und das ist tatsächlich der gesamte Stand zum Thema Clan-Kriminalität. Also mehr gibt es im Prinzip gar nicht zu sagen. Außer, dass es halt eine totale Luftnummer ist. Und natürlich gibt es bandenmäßigen, gewerbsmäßigen Betrug. Es gibt halt kriminelle Vereinigungen, es gibt terroristischen Vereinigungen. Aber das kann man halt dann auch so benennen. Und Clan-Kriminalität ist überhaupt gar keine strafrechtliche Kategorie. Es wird keiner wegen Clan-Kriminalität verurteilt, sondern wegen einzelner Straftatbestände, die du genauso bestimmen kannst. Nur das klingt dann nicht so sexy auf einem Wahlplakat. oder als rechtsradikaler Polizeigewerkschafter, der das dann in Twitter hineintrötet. Und deshalb ist das auch eine Art Gottesgeschenk.
Wie ist eigentlich die Rolle der Polizeigewerkschaften bei so etwas? Bei solchen Debatten sagt der ein oder andere dann vielleicht so, ein bisschen Arbeitszeitverschwendung hier, wir könnten bei sinnvollen Dingen ermitteln?
Also es gibt drei große Polizeigewerkschaften, also eine kleine und zwei große. Der Bund Deutscher Kriminalbeamter, das ist eine auf Kriminalkommissare und Kriminalkommissariate ausgelegte Gewerkschaft, die sind halbwegs SPD-nah. Was nichts bedeuten muss, ne? Also auch da gibt es schon mal irgendwie Totalausfälle. Aber in den meisten Fällen bei dieser Gewerkschaft zumindest hast du das Gefühl, du hast mit normal denkenden Leuten zu tun. Denen geht es um was, denen geht es um bessere Arbeitsbedingungen für ihre Mitglieder. So. Bei der GdP, das ist die größte Polizeigewerkschaft in Deutschland, die sind christdemokratisch weitestgehend. Auch das zuweilen ein Problem. Auch da werden häufig rassistische Narrative bedient. Auch da wundert man sich, warum man beispielsweise die Migrationshintergründe von jugendlichen Straftätern nicht mehr aufnimmt, fordert es und sagt dann gleichzeitig, ach so, ja, wir haben zwar bisher noch nie irgendwas draus gemacht, keine Prävention, keine Sozialarbeit, nichts abgeleitet, aber wir möchten es gerne weiter aufnehmen, aus der großen Angst, dass man da nämlich den rassistischen Zuspieler nicht mehr hat. Mhm. Aber auch mit denen kannst du halbwegs okay umgehen. Die allermeisten, wenn du die mal irgendwie nach einer Veranstaltung zur Seite nimmst, mit denen kannst du halbwegs gut und normal sprechen. Dann gibt's noch die DPOLG. Also da erkenne ich persönlich kein Unterschied zwischen dem, was die Deutsche Polizeigewerkschaft, das ist die zweitgrößte Gewerkschaft, zwischen dem, was diese Leute sagen und dem, was die AfD in ihren Pressemeldungen schreibt. Da habe ich das Gefühl, das Einzige, was von denen kommt, ist im Prinzip immer nur irgendein rassistischer Unsinn. Also von Neutralität brauchst du damit brauchst du gar nicht erst anzufangen. Und wie viel die für ihre Mitglieder tatsächlich tun, das weiß ich auch nicht. Also wie viel Lobbyarbeit für die Verbesserung der Arbeitsverhältnisse von Polizisten dieser Verein tut, weiß ich nicht. Die sind jedenfalls diejenigen, die dem rechten Rand der CDU und der AfD eigentlich den größten Dienst erweisen, weil die nämlich diese ganzen, so mutmaße ich es, diese ganzen Narrative befördern. Und dann gibt es noch die Theorie, dass die diese ganzen, also es gibt so eine Art Arbeitsteilung, ne? Die AfD stellt kleine Anfragen im Bundestag oder im Landtag, dann passieren sie irgendwie über die Bundespolizei. Teile der Bundespolizei beziehungsweise der Menschen, die in diesen Gewerkschaften aktiv sind und bei der Bundespolizei sind, stechen diese Zahlen, die die AfD per kleiner Anfrage geholt hat, an bestimmte Medien, man kann sich auch denken an welche, durch. Und dann hast du dann irgendwie eine AfD, die diese Fragen abgefragt hat. Du hast einen Polizeigewerkschafter, die diese Zahlen dann irgendwie haben, durchstechen. Du hast Medien, die darauf reagieren. Und dann hast du so einen schönen Zirkel an vermeintlich großen Kriminalitätsphänomenen, die aber natürlich nicht erklärt werden. Dann heißt es immer nur Eingangsstatistik, so und so, die Zahlen explodieren, dass die natürlich nicht explodieren, sondern über die letzten, weiß ich nicht, 2-3 Jahre um Zehntausende oder Hunderttausende Transaktionen zurückgegangen sind. Das wird dann einfach zurecht gelogen.
Ja, und dass bestimmte Kriminalitätsformen auch während Corona einfach runtergegangen sind und dass sich Dinge jetzt normalisieren, das war ja auch so ein Thema bei der polizeilichen Kriminalstatistik, wo man denkt so, naja, guck mal ein bisschen weiter links so in der Grafik, wie sich das entwickelt, ne?
Der Gag ist ja auch, wir sind halt mehr Menschen. Mehr Menschen machen mehr Kriminalität. Also das kann ja nun überhaupt niemanden verwundern. Und dass Leute, die zusammengepfercht in der Flüchtlingsunterkunft sind, irgendwann natürlich komisch werden, ist ja auch nichts, was Nobelpreiswürdig ist. Also da gab es einen sehr schönen Fall zum G20-Gipfel in Hamburg. Da hat man die Berliner Polizei angefragt, dass die unterstützen soll. Die wurden dann in einer ehemaligen Flüchtlingsunterkunft untergebracht und nach ein oder zwei Nächten hatten die so großen Lagerkoller, dass die einfach alles wirklich, also die haben einfach diese Unterkunft verwüstet, wild gefeiert, mit der Waffe herumgewedelt, sich wirklich benommen wie unter aller Sau. Und die Aussage war, ja, uns war langweilig, wir hatten keinen Fernseher und wir fühlten uns beengt in diesen Räumen. Und da habe ich gedacht, ja, witzig, da sind junge Männer, die müssen da teilweise Monate bis Jahre leben und ihr haltet es nicht mal ein bis zwei Nächte aus. Ja, interessant. Ihr selbst seid in diesen Unterkünften also irgendwie straffällig geworden und habt jetzt eine sehr schöne Vorlage geliefert, was da so passiert, wenn du vermehrt auf diese Unterkünfte schaust.
Was ich ja auch so ein Stichwort finde, was immer wieder ja bei rassistischen Debatten eine Rolle spielt, die so aus der Mitte der Gesellschaft kommen, ist das Wort Parallelgesellschaften. Ne? Also es ist ganz klar, ne? Also die Clans und die Clankriminalität, die spielen sich ab in der Parallelgesellschaft der Migrantinnen und Migranten. Und was ich interessant finde, in deinem Buch zeichnest du ja auch so die Geschichte der Migration, ne? Also 1955, Vertrag mit Italien, wenige Jahre später mit der Türkei. Und damals muss man ja sagen, in den 60ern, 70ern wollte man eine Parallelgesellschaft. Ne? Da war ja nichts mit Integration.
Genau. Also der Plan der Deutschen war, wir holen uns Ausländer, die sollen hier arbeiten, die sollen aber nicht Teil der deutschen Gesellschaft werden. Wir wollen auf gar keinen Fall, dass die hier wohnen, leben, arbeiten, sich integrieren, gesellschaftlich teilhaben, dass die Kinder hier zur Schule gehen, dass sie hier hineinwachsen, in die gesellschaftliche Mitte vordringen. Auf gar keinen Fall wollen wir das. Die sperren wir in Lager, ins Italienerlager zum Beispiel.
Hieß das auch Lager?
Ja, das war ein Lager. Die hießen Lager.
Ist das den Leuten nicht aufgefallen, dass das problematisch ist?
Also da gab es einen Lagerarzt oder irgendwie, da wurde, genau, da in Wolfsburg zum Beispiel, ne? Also jetzt muss man natürlich sagen, es waren die 50er Jahre, also da hat keine Familie gut gelebt, aber die allermeisten, die hatten halt auch einfach nur mal keinen Zaum um ihr Lager mit Schlagbaum, ohne dass es große Lust gab, dass sich die Gastarbeiter in irgendwelche Wolfsburger Verhältnisse da zurechtfinden. Da gab es auch ganz, ganz viele Restaurants, in denen es dann hieß, Hunde und Italiener verboten zum Beispiel.
Boah.
Also für mich ist der Rassismus gegen Italiener so wichtig, weil er ist noch nicht so lange her. Er passiert einer Zielgruppe, die europäisch-christlich weiß ist, wo eine positive Konnotation herrscht.
Mittlerweile,
wo aber dieselben rassistischen Grundmuster sichtbar geworden sind, die wir heute irgendwelchen anderen Leuten gegenüber haben. Und dieses Ausgrenzen aus der deutschen Gesellschaft war tatsächlich politisch auch angelegt mit der Idee, dass es eine Art Rotationsprinzip gibt, dass die Leute also 2-3 Jahre hier leben und arbeiten, dann sollen sie wieder zurückgehen, da kommen neue. Und das Einzige, warum es dieses Rotationsprinzip gab, war eben, dass man vermeiden wollte, dass Leute hierbleiben, ihre Familie nachholen und irgendwie in dieser Gesellschaft ankommen. Und wenn du die Leute immer wieder halt rauswirfst und neue holst, ich meine, das zeigt zum einen, welches Menschenbild da vorherrschte, zum anderen aber war irgendwie auch klar, die Bildung von Parallelgesellschaften war durch die Regierung angelegt. Ja, dann sollten sie unter sich bleiben, dann konnten sie ihre Folklore machen, ein bisschen religiösen Kram, konnten ihre Sachen kochen und so, ne? Und naja, irgendwann kamen halt auch Kinder. Was machst du mit denen? Die sind dann halt da. Die wachsen da auf. Da hast du jetzt nicht unbedingt Schulpflicht durchgesetzt. Da hast du nicht dafür gesorgt, dass die alle menschenwürdig unterkommen. Da hast du nicht geguckt, dass die alle eine Gesundheitsversorgung haben. Da hast du nicht geguckt, dass die Leute ja gesellschaftliche Teilhabe haben, kulturelle Teilhabe haben. Also das hast du über Jahrzehnte hinweg verhindert. Du hast aktiv so angelegt, dass das nicht passiert. Und jetzt wirfst du den Leuten vor, dass die sich nicht integriert haben oder nicht gesellschaftlich teilhaben. Das ist obszön. Es ist einfach obszön. Es ist doppelt menschenfeindlich. Und Menschen verachten. Es ist ein doppelter Verstoß gegen die Menschenwürde. Das muss man einfach mal so sagen. Und das haben die Deutschen ganz bewusst so angelegt. Also das ist kein Unfall, das ist kein Versehen, kein gar nichts.
Und die Feindbilder, die besonders anschlussfähig sind, haben sich ja verändert. Und ich frage mich, inwiefern nicht auch 9/11 da eine ganz große Rolle gespielt hat, beziehungsweise die mediale Debatte darum, dass alles, was mit Islam verbunden wird, so irgendwie als Gefahr dargestellt wird oder erfolgreich dargestellt werden kann von rechten bis rechtsextremen Akteuren. Ich habe mal aus deinem Buch so ein paar Zitate rausgesucht zu schönen Titeln, in Anführungsstrichen schön. Mekka Deutschland titelte der Spiegel. Auch blutiger Islam, das Netz des Terrors, der terroristische Weltkrieg, Terror gegen Touristen, Allahs blutiges Land, das Prinzip Kopftuch, Muslime in Deutschland, Allahs rechtlose Töchter, muslimische Frauen in Deutschland, der heilige Hass, der Dschihad-Kult, allein gegen den Terror, Allahs gottlose Armee, das neue Gesicht und so weiter und so fort. Und ich erinnere mich noch ganz genau, da war ich so ein Teenager, an auch so die Bilder dazu. Also man hat dann irgendwie über Terror gesprochen und da sah man halt eine Frau mit Kopftuch. Und man hat über Terror gesprochen und da sah man dann halt einen Halbmond.
Also du merkst ja, ich tue mich schwer mit so einer einseitigen politischen Positionierung, weil ich einfach sage, es gibt Dinge in unterschiedlichen politischen Spektren oder politischen Positionen, die irgendwie nicht immer gut sind. Aber was man in Deutschland immer gemacht hat, ist, die schlimmsten und auch die gefährlichsten Personen, Organisationen der anderen zu nehmen und das auszuwalzen und flächendeckend als Bild über die Wand zu hängen, um alle, die irgendwie damit verbunden sind, zu erklären. So, das hat man beim Islam gemacht. Und wenn man jetzt mal sagt, wir machen das Gleiche mal mit Christen.
Da könnte man über die OCG sprechen. Das ist so eine, ja, verschwörungsideologisch Rechtssekte aus der Schweiz. Krasse Sektenstrukturen. Es wird über Gewalt gesprochen von Aussteigerinnen. Da kann man viel drüber reden. Ne?
Man weiß gar nicht, wo man anfangen soll. Es gibt diese ganzen Sektenstrukturen, die richtig krass sind. Dann gibt es die Halbsektenstrukturen unter evangelikalen und charismatischen Gemeinden. Dann gibt es den tausendefache, wahrscheinlich hunderttausendefache, wenn man die Dunkelfeldberechnung nimmt, Fälle von Kindesmissbrauch in evangelischer und katholischer Kirche. Es gibt christlichen Terror durch beispielsweise die Lord's Resistance Army in Uganda. Es gibt gigantische gesellschaftliche Verwerfungen, zum Beispiel in Südkorea durch irgendwelche christlichen Megachurches. Es gibt Gewalt von Christen gegenüber beispielsweise Abtreibungsärzten und Abtreibungskliniken. Da gab es Tote.
Da gab es Anschläge.
Es gibt irgendwie die orthodoxe Kirche von Russland, die religiös untermauert, was Wladimir Putin als Angriff in der Ukraine tut.
Priesterinnen segnen sogar Raketen. Das ist immer wieder ein skurriler Anblick.
Wobei, da braucht man nicht gendern, ne? Also das sind halt nur Priester.
Ja, das stimmt. Das stimmt.
Und also wir haben eine Organisation, die in ihrem Statut stehen hat, dass sie Frauen und Männer ungleich behandelt und dass sie homosexuelle Paare nicht segnet. Das ist dort angelegt. Wenn du das aber nimmst und mal auf alle Christen hier plattwalzen würdest, wie würde denn da die Berichterstattung aussehen? Und das ist genau das Problem, das ich habe. Es gibt in jeder Religion, in jeder Religion wirklich Fundamentalismus, es gibt Radikalismus, es gibt Nationalismus, ich kenne das von den Hindu-Nationalisten, ich kenne das von den buddhistischen Nationalisten und so weiter, egal wo, ja. Aber die finden in der deutschen Berichterstattung keinen Platz, weil die gesamte Berichterstattung wird dominiert von Islamismus, von islamischen Radikalismus. Und weil es dominiert wird, finden zwei Effekte statt. Das eine ist, über das andere reden wir gar nicht, über die Christen, die Hindus, die Buddhisten, auch über die fundamentalistischen Juden beispielsweise nicht. Und auf der anderen Seite, weil wir die ganze Zeit über Islamismus sprechen, aber nicht über Islamismus, sondern eigentlich, und das hast du ja gerade vorgelesen, sprechen wir über den Islam. Wir unterscheiden gar nicht zwischen den Fundamentalisten in dieser Religionsgemeinschaft und den Millionen Menschen, 5 Millionen Muslime gibt es in Deutschland, die alle ganz normal hier vor sich hin leben, ja. Und sicherlich gibt es da irgendwie Probleme, sicherlich gibt es da auch Schwierigkeiten, sicherlich gibt es da auch einige Dinge, die wir irgendwie miteinander besprechen müssen. Aber doch nicht so und auch nicht darüber. Also ganz ehrlich, nach sehr seriösen Studien und sehr konservativen Schätzungen sitzt in jeder Klasse ein Drittel der Kinder, die irgendeine Form von sexuellen Übergriff erfahren haben oder irgendeine Form von Missbrauchserfahrung gemacht haben. Ein Drittel. Und stattdessen sprechen wir über Muslime und dass die ihre Kinder schlecht behandeln. Das ist doch völlig Banane, ja? Der Diskurs ist verstopft. Es gibt diese Kubitschek'sche Selbstverharmlosung ja auch uns gegenüber, weil wir die Probleme in unserer Mitte der Gesellschaft nicht sehen wollen, weil wir die Probleme im Christentum nicht sehen wollen. Stattdessen nutzt man die Muslime als Sündenbock, nehmen die schlimmsten Personen, die irgendwas mit dem Islam zu tun haben oder auch nichts zu tun haben, was auch immer, und projizieren das auf alle Muslime, um sie alle gleichermaßen, alle 5 Millionen, die hier leben, abzuwerten.
Ich frage mich ja auch immer, was machen solche Debatten eigentlich mit Kindern? Also zu meiner Teenagerzeit hat dann irgendjemand auf dem Schulhof angefangen zu rufen, so, ja, du Terrorist, ne? Zu einem aus meiner Klasse, weil war ja irgendwie lustig, haha. Und da habe ich so ein bisschen mich dran erinnert, so früher diese Polenwitze, die fand ich auch mega lustig in Anführungsstrichen, ne? Weil eigentlich geht es nur darum, dass deine Familie stinkt und klaut. Mm. Und es gab sogar so Dinge wie so eine Infobroschüre von einem Innenministerium. Ich meine, es war Niedersachsen, ich weiß es nicht mehr genau. Mm. Da wurde so gesagt, so, ja, wie erkennst du, dass ein muslimisches Kind sich radikalisiert? Und da waren aber so alltägliche Dinge wie, ja, ist halt nicht so gesprächsbereit, verändert das Verhalten, ohne zu spezifizieren, wie, ernährt sich anders, wo ich sagen muss, naja, das trifft auf jeden verliebten Teenager zu. Und dann ist man aber in so einem Generalverdacht, ne? Und hast du da irgendwelche Studien oder Zahlen zu, was solche rassistischen Debatten auch mit Jugendlichen machen? Auch beispielsweise mit der Frage, fühle ich mich eigentlich zu Hause in diesem Land, in dem ich oft sogar geboren wurde? Aber ich werde nicht so richtig als Deutscher gesehen oder als Deutsche. Mhm. Passdeutsch, sagt ja die AfD, ne?
Ja, genau. Nicht nur die AfD. Ich bin, das Man muss ja auch immer dazu sagen, an welchen Punkten man nicht gesprächsfähig ist. Ich bin kein Experte in Sachen Kinder- und Jugendpsychologie. Mhm. Das muss ich einfach dazu sagen. Deshalb tue ich mich sehr schwer, dazu zu sprechen. Es gibt aber zwei, drei Dinge, die ich über die Veränderung von Zugehörigkeit über einen Generationenverlauf erzählen kann. Und das ist nämlich wahnsinnig spannend und betrifft eine Frage, die kennst du sicherlich oder vielleicht auch nicht, aber andere kennen sie sehr gut. Und zwar ist die Frage, wo kommst du her? Da gab es jetzt ein Gerichtsurteil, ein Polizist, der einen nicht weißen Menschen in Berlin angehalten hat. Er fragte den Menschen, wo kommen sie her? Und dann sagt er aus Bochum. Und dann sagt er, nee, ich meine jetzt so, ne? Und da kommt dieser ganze Scheiß. Und jetzt könnte man natürlich sagen, ja, mei, der wollte es halt nur wissen. Andererseits ist die Polizei in Deutschland mit hoheitlichen Befugnissen versehen. Es ist die Staatsgewalt. Es ist der Staat. Der Mann in Uniform ist Vertreter des Staates. Der hat wirklich Befugnisse, die kann man also ein bisschen zu Grundrechtseingriffen, ganz, ganz krass. Und damit muss man ja verantwortungsvoll umgehen. Und wenn der Staat in Form dieses Polizisten nicht bereit ist, mich als nicht weißen Menschen als deutschen Staatsbürger zu verstehen, ohne dass ich ihm da irgendwie Rede und Antwort stehen muss, dann ist das ja ein großes Problem. Jedenfalls diese Frage, wo kommst du her? Und dann sagt der Bochum und dann hat es nicht funktioniert und dann blablabla und dann keine Ahnung. Und dann gab es jetzt eine Strafe gegen den Polizisten, was ganz, ganz selten vorkommt. Also Polizisten werden fast nie verurteilt aus verschiedenen Gründen. Aber diese Frage ist ja deshalb spannend, weil sie, und das weiß ich aus meinem eigenen Erleben, aus Freundeskreisen, aus migrantischen Communities, von Generation zu Generation zu Generation anders wahrgenommen wird. Und ganz konkret, wenn du meinen Vater fragen würdest, wo kommst du her, wird er sagen, aus Sri Lanka. Der ist Deutscher, aber irgendwie ist der noch so in between. Die Leute sind so mit Mitte 20 nach Deutschland gekommen, sind mit dem Herzen in Sri Lanka geblieben, sind irgendwie hier geblieben, sind Deutsche, fühlen sich auch als Deutsche, je nachdem, in welchem Kontext sie unterwegs sind. In Sri Lanka gelten sie ja auch als Deutsche, nicht als Menschen aus dieser Region, dann gehen sie aber selbst hin, merken, dass sie da auch nicht so richtig zugehörig sind. Da gibt es eine ziemliche Zerrissenheit und auch die Frage, was ist Heimat, was bedeutet Heimat, habe ich vielleicht zwei Heimatländer. Aber der wird da überhaupt gar kein Problem mit sehen. Der wird da überhaupt gar kein Problem mit haben. Und ganz, ganz viele ältere Menschen, mit denen ich darüber gesprochen habe, die sagen dasselbe. Eigentlich ist das kein Problem, so eine Frage. Sie fühlen sich geschmeichelt, erzählen dann davon, erzählen von schönen Dingen, die es in der Heimat gab und so weiter und so fort. Die Kinder dieser Leute, die hier geboren sind oder hier aufgewachsen sind oder hier tief verwurzelt sind, die haben ein Problem, weil die haben ja mit dieser eigentlichen Heimat der Eltern nicht so wahnsinnig viel am Hut. Die sind entweder hier geboren und aufgewachsen, die hören immer wieder, die sollen sich integrieren, das machen sie auch, ne? Gehen zur Schule, machen ihren Kram, studieren, gehen zur Arbeit. Und dann reicht das irgendwie nicht. Und dann gibt es immer so eine Art von Infragestellung. Dann gibt es immer ein Oben und Unten. Weil derjenige, der oben ist, hat irgendeine Art von Verfügungsgewalt über dich, wenn er fragt. Und das ist natürlich sehr unangenehm. Man kann aber auch eine Gleichwertigkeit herstellen, wenn man sagt, okay, wir sprechen über meine Eltern, meine Großeltern, was die damals gemacht haben, wo die hergekommen sind. Und dann sprechen wir mal über deine Eltern und deine Großeltern und was die damals so gemacht haben. Und wenn ich diesen Satz ausspreche, dann wird das Gespräch immer sehr schnell sehr unangenehm, weil die Leute sich dann irgendwie angegriffen fühlen. Und ich sage dann immer dieselben Sachen. Ich sage, ja, ich will es ja nur wissen. Ich frage doch nur aus Interesse. Das heißt ja nicht, dass du irgendwas falsch gemacht hast. Das muss ja gar nichts Schlimmes sein. Ich will es doch nur wissen. Und dann merkst du nämlich, ja, es geht hier gar nicht um Interesse. Es geht hier gar nicht um Neugierde. Es geht immer nur um eine Einbahnstraße. Es geht immer nur darum, dass du irgendwie nicht so wirklich dazugehörst. Und es geht eben immer nur darum, dass du in Frage gestellt wirst. Zumindest bei den Menschen, die offensichtlich hier sind, offensichtlich hier leben, offensichtlich Deutsche sind und denen man Jahr für Jahr, Tag für Tag, Monat für Monat, Stunde für Stunde immer wieder zu verstehen gibt. Eigentlich gehörst du nicht hierher. Eigentlich gehörst du abgeschoben, eigentlich gehörst du deportiert und dann kommt doch noch irgendwie, weiß ich nicht, Manfred auf einer Geburtstagsfeier und labert die erstmal eine halbe Stunde irgendwie voll. Und da merkst du schon, von Generation zu Generation gibt es einfach einen Unterschied.
Ich hatte mal so richtig keinen Bock auf die Frage und dann hat jemand gefragt, so ja, wo kommst du her? Ich so, aus Schwenchim und so der, wo ist denn das? Ich so, Auschwitz. Gespräch war sofort vorbei, sofort weggegangen. Und wenn wir schon beim Thema integriert euch mal sind, ne, also da kommen wir ja auch ganz schnell auf das Wort Leitkultur. Ne? Und ich muss sagen, ich bin diese Debatte ziemlich leid. Ich glaube, ziemlich viele Leute sind sie leid. Auch deshalb, weil ich auch gar nicht weiß, was Leitkultur eigentlich heißen soll, abseits von Döner, ist ja tatsächlich ein original Berliner Gericht, und vielleicht einer Vorliebe für Gartenzwerge und sehr detaillierte Kleingartenregelungen. Wobei, gibt auch sehr liberale Kolonien, habe ich mir sagen lassen. Kannst du mir diese Frage beantworten? Was ist die Leitkultur?
Die Frage lässt sich nicht beantworten. Wir führen die Debatte seit 25 Jahren und seit 25 Jahren heißt es von der CDU, wir brauchen eine Leitkultur, und seit 25 Jahren weigert sich die CDU, eine Leitkultur auszuformulieren. Das ist die relativ kurze Darstellung des Sachverhalts. Also es hindert ja keiner, die CDU einfach auf zwei Seiten aufzuschreiben, was die Leitkultur ist.
Aber das Wort steht doch in diversen Programmempfehlungen, wenn ich mich nicht irre, ist also leer.
Bis heute hat mir noch keiner gesagt, was es ist. Und interessanterweise hat bisher noch kein Journalist nachgefragt, was die Leitkultur ist. Es gibt Leitkulturkommissionen, es gibt Programmpapiere, es gibt Leitkulturpapiere, es gibt auch einen Leitkulturbegriff im Integrationsgesetz Bayerns durch die Staatsregierung. Aber auf Nachfrage einer grünen Abgeordneten als kleine Anfrage musste dann die Staatsregierung in Bayern einfach gestehen, dass sie keine Ahnung hat, was Leitkultur ist. Der bayerische Generalsekretär der CSU, Markus Blume, der ganz, ganz tief in diesen ganzen Kommissionen war und sich damit auseinandergesetzt hat, sagte dann irgendwann, ja, wer versucht, diesen Begriff konkret zu definieren, der macht sich eigentlich nur lächerlich. Also von daher, es ist allen klar, das geht gar nicht. Denn entweder du schreibst nur auf, was ohnehin schon im Gesetz steht, oder du schreibst auf, was im Sinne des Gesetzes ist, wo du aber niemanden drauf festnageln kannst, sowas wie Aufklärung, Humanismus und Freiheit, Demokratie und solche Sachen. Du musst aber nun mal halt auch irgendwie interpretieren und erklären und erläutern und anzeigen, was das konkret bedeutet im alltäglichen Handeln und Leben. Oder du machst es ganz konkret und dann sagst du Lederhosen und Bierzelt und Bratwurst und Schweinefleisch und Bier und Lapskaus. Und wobei interessanterweise ist in Rheinland-Pfalz Lapskaus Leitkultur, ist in Schleswig-Holstein Saumagen Leitkultur. Und was ist, wenn du kein Fleisch isst? Ist Falafel-Leitkultur?
Oh, das wäre schön.
Warum ist Spargel-Leitkultur, aber nicht Aubergine? Warum ist Fußball-Leitkultur, aber nicht Handball? Also, ich frage immer ab, ne, irgendwie in den Kursen, was versteht ihr unter Deutsch? Bei der Polizei. Und dann rufen die immer an, wenn die sagen, so Autos, Fußball, Sport, Winnetou, was weiß ich, Karneval. Ich frage immer, wer von euch feiert Karneval? Ein Drittel der Leute hebt die Hand, wenn überhaupt, ein Viertel. Wer isst gerne Bratwurst? Es werden immer weniger, aber so ungefähr die Hälfte. Wer fährt gerne ein schnelles Auto? Ja, mittlerweile fast niemand mehr. Und so. Und man stellt sich aus, dass in diesen Polizeikursen, wo die Leute ja zur Staatsgewalt ausgebildet werden, selbst dort ist es schwierig festzustellen, was ist überhaupt Deutsch und können wir uns auf diese Folklore einigen. Und alles andere steht nun mal in den Gesetzen. Und wie du jemanden zu etwas zwingen willst, was nicht gesetzliche Bestimmung ist, das weiß ich nicht. Zu sagen, ja, wir brauchen irgendeine Form von Leitbild oder Vision für dieses Land, wie wir zusammenleben wollen und so weiter und so fort, ist doch wunderbar. Aber, und jetzt kommt halt nun mal das Grundgesetz als Abwehrrecht gegen den Staat, oder kommen die Grundrechte als Abwehrrechte gegen den Staat, du kannst doch einfach Scheiße finden. Das ist einfach, gehört zu deiner persönlichen Freiheit dazu. Du kannst, egal was man im Bundespräsidialamt, im Bundeskanzleramt oder im Innenministerium oder sonst wo an Leitkultur sich überlegt, darfst du einfach ablehnen und Scheiße finden. Das gehört zur Freiheit der Menschen in diesem Land dazu. Und wenn man denen das wegnehmen will und sie zu irgendeinem Gesinnungszwang verpflichten möchte, dann sind wir wirklich sehr nah dran, diese Demokratie als solche aufzugeben und demokratische Prinzipien aufzugeben. Von daher ist die Leitkultur per se einfach sich selbst widersprechend, dass ich anderen aufzwingen will, wie sie freiheitliche, demokratische Grundwerte zu verstehen haben. So funktioniert das einfach nicht. Dann gebe ich diese freiheitlich-demokratischen Grundwerte auf.
Nachdem wir uns ja jetzt ganz viele unterschiedliche, ja, rassistische Debatten, die sich durch die Mitte der Gesellschaft ziehen, angeschaut haben, frage ich mich ja, was können wir vielleicht für Lehren daraus ziehen? Ist natürlich die Frage, ob alle diese Lehren auch für sich annehmen wollen. Das würde ich erstmal bezweifeln. Aber gäbe es denn so eine Essenz, die man daraus mitnehmen kann? Ne? Lessons learned. Und was brauchen wir vor allem, damit wir das in Zukunft mit einer echten demokratischen Brandmauer hinbekommen, die nicht an jeder Stelle Löcher hat und wo nicht auch der Rassismus, den man auch gerne nur in der extremen Rechten verorten will, sich quer durch die Gesellschaft zieht? Was würdest du dir wünschen?
Also ich arbeite ja journalistisch und ich würde mir einfach wünschen, dass Journalisten ihre Arbeit machen. Also dass, wenn nochmal jemand Mecker Deutschland auf ein Magazincover machen will, dass dann einer um die Ecke kommt mit einem sehr dicken Bleistift den Leuten auf den Finger haut und fragt, sag mal Jürgen, hast du mal Tassen im Schrank? Oder diese ganzen Ehrenmordberichterstattung kannst du machen, aber in welcher Form machst du das denn? Und warum ist dann der Ehrenmord der Aufhänger und der sogenannte Mord aus Leidenschaft oder das Familiendrama oder die Eifersuchtstragödie, ne, alles in Anführungszeichen, warum ist das immer nur so ganz klein unten im Regionalteil unter vermischt ist? Das sind ja einfach handwerkliche Fragen, die ich mir stelle. Es sind ja Fragen, die zu einer gewissen Einstellung führen und Einstellungsmustern führen bei Journalisten. Ich würde mir wünschen, dass die Leute ihre Arbeit machen, dass sie sich mit den Erkenntnissen der Medienwirkungsforschung auseinandersetzen, was es bedeutet, wenn ich eine bestimmte Form Berichterstattung mache, dass die lernen, wie polizeiliche Kriminalstatistiken zu interpretieren sind, dass sie das einfach irgendwann mal kapieren nach 70 Jahren, dass die verstehen, wie Berichterstattung funktioniert, was sie auslöst, wenn ich Ressentiments reproduziere. Wenn ich irgendwelche Rechtsextremen entzaubern will, ja, das kannst du machen, dann musst du es auf eine bestimmte Art und Weise machen, das kannst du auch nicht immer machen und die allermeisten sind auch dafür gar nicht in der Lage. Da musst du auch deine eigene Begrenzung kennen. Also diese ganzen, es tut mir leid, wenn ich das sage, irgendwelche Dudes, die glauben, die wären jetzt mega schlau und könnten jetzt in einem Gespräch die AfD entzaubern, das ist totaler Bullshit. Ja, und wir haben doch auch nicht mit NPD-Politikern gesprochen. Da ist doch keiner auf die Idee gekommen, NPD-Politiker in eine Talkshow zu setzen. Wir wussten doch, die reden einfach nur Scheiße. Die reden einfach rechtsextreme Scheiße ohne Erkenntnisgewinn. Aber dafür bekommen sie die Plattform, Millionen Zuschauer, für die ich dann noch irgendwie Rundfunkbeiträge bezahle. Und der Medienstaatsvertrag sieht vor, dass die öffentlich-rechtlichen Medien für den gesellschaftlichen Zusammenhalt irgendwie hinwirken. Und das passiert doch nicht, wenn ich irgendwelche rechtsextremen Neonazis ins Studio hole. Also ob es jetzt bei Sommerinterviews oder sonst wo ist. Es ist wirklich Banane. Und wenn, dann sollen die sich wenigstens vernünftig vorbereiten. Es ist nicht viel, was ich erwarte. Das wäre erstmal gut. Und ja gut, politische Parteien können machen, was sie wollen, ja. Aber wer irgendwie rechtsextreme, rassistische Narrative reproduziert, der sollte damit leben können, dass man genau das halt outcallt. Also, dass der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der CDU eine SA-Parole veröffentlicht und sich dann irgendwie da rauswieselt, das hat quasi keinen Einschlag gefunden in der Medienberichterstattung. Da frage ich mich ja, warum eigentlich nicht? Da hat doch wieder die Hälfte der Republik geschlafen. Das geht doch nicht. Und da erwarte ich auch von uns als Zivilgesellschaft, dass wir diese Leute nicht davon kommen lassen. Wir haben ja eine Stimme. Wir können wählen. Wir können Nachbarn und Freunde und Familie darauf aufmerksam machen, dass es einfach scheiße ist. Und wenn ich Politiker der 90er Jahre wieder aus dem Keller hole, dann, was soll denn dann passieren? Da habe ich wieder dieselbe Debatte wie in den 90er Jahren. Ja. Und das sind ja irgendwie ein paar Dinge, da würde ich mir irgendwie eine halbwegs kluge Auseinandersetzung wünschen.
Lieber Steven, und damit sage ich vielen Dank für deine Zeit.
Vielen Dank, Katharina, für die Einladung.
Dieser Podcast finanziert sich übrigens ausschließlich über Spenden. Diesmal möchte ich ganz besonders Peter, Hans, Alexander, Hajo, Juliane, Eva, Christine, Jürgen, Simon, Kilian und Stefan für ihre Überweisung danken. Aber natürlich auch allen anderen, die das Denkangebot unterstützen. Infos dazu, wie ihr den Podcast supporten könnt, findet ihr auf denkangebot.org oder in den Shownotes. Ja, und damit bleibt mir nur zu sagen, tschüss und bis zum nächsten Mal.